Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Coco Gauff hat ihren ersten Masters 1000-Titel geholt. Carlos Alcaraz und Novak Djokovic haben im letzten großen Vorbereitungsturnier vor den US Open nochmal ihre Muskeln spielen lassen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk zum letzten großen Vorbereitungsturnier auf die US Open, die am Dienstag jetzt beginnen mit der Qualifikation. Diese Woche sind noch zwei größere Turniere in Winston-Salem und in Cleveland. Dort spielt aber nicht mehr die Creme de la Creme, also die Top Ten, die sind wohl nicht vertreten. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite natürlich wieder Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, wir können ja gleich mal ein bisschen in Medias Res gehen. Wir machen die US Open ja dieses Mal wieder mit Podcast. Wir haben es schon letztes Mal erwähnt, dass es ein bisschen anders dieses Jahr laufen wird, weil erstens du hast inzwischen einen Tagesjob, der 9-to-5 quasi ist, und ich habe einen Job bei Sportdeutschland TV und werde Matches kommentieren. Also wir können wahrscheinlich gar nicht immer so aufnehmen, wie wir das in den letzten Jahren wollten, aber wir werden zum 40. Mal eine Vorschau am Freitag im Laufe des Tages machen. Zum 40. Mal. Ist das nicht schön?
War mir gar nicht bewusst. Haben wir zwar jetzt gerade die Zeit abgesprochen, aber das Jubiläum war mir nicht bewusst.
Ja, wir haben die Australian Open 2014 waren unser erstes Turnier, was wir mit einer Vorschau damals bedacht haben.
Gewonnen haben damals?
Hat bestimmt
von uns getippt.
Ja, das war auf jeden Fall so von uns getippt. Das gucke ich jetzt nochmal gerade nach.
Also während ich denke mal Djokovic und Murray.
Warte, 2014 hat gewonnen. Stan Wawrinka, wir erinnern uns doch alle. Stan Wawrinka bei den Herren und bei den Frauen hat es gewonnen Lina. Oh, das war ein tolles Australian Open. Lina mit ihrer Ansprache damals hier zu ihrem Mann. Ich danke meinem Mann, ich habe dich sehr reich gemacht.
Ja, ich erinnere mich auch noch, wo ich die Finals gesehen habe in Paris. Ich war damals bei dem Indoor-Turnier, das ist noch, bis wann? Ende des Jahrzehnts ungefähr gab. Weil damals war ein großes Ding bei den Damen im Februar in Paris und da war ich vor Ort und habe das dann in einem sehr schlechten Airbnb gesehen. Da erinnere ich mich noch dran. Und ich glaube, zwei Nachträger für den Spiegel geschrieben, aber da bin ich mir nicht mehr 100% sicher. Lang ist's her.
Lang ist's her, auf jeden Fall. Die US Open fangen am nächsten Montag an. Dienstag geht jetzt schon mit der Qualifikation los. Ich bin einer von drei Kommentatoren während der Qualifikation, also bei Sportdeutschland TV. Die Qualifikation ist auch noch kostenlos. Könnt ihr schon mal reinschnuppern, ob es dann für euch passt. Und wir haben es gesagt, bis zum nächsten Montag 20 € für den kompletten Pass. Dann bekommt ihr alle Matches. Und am Freitag gibt es auf jeden Fall die Vorschau. Und dann werden wir in den nächsten zwei Wochen dann auch mal schauen, dass wir möglichst viele Podcasts dann auch produzieren können zu dem Geschehen bei den US Open in New York.
Ganz doofe Frage noch.
Ja.
Wo erkennen wir, welche Matches du kommentierst? Steht das dann auf Twitter oder steht das irgendwo auf der Seite? Wenn wir, so wie ich, Fans von dir sind?
Oh, ich werde es die Leute wissen lassen.
Sehr gut.
Na? Welche Matches ich kommentiere. Jasmin Paolini gegen Irina Camelia Bigou auf dem Court 14. Der ewige Schlager zum Beispiel. Ne? Kommen wir zu dem, was wir eigentlich heute vorhaben mit dieser etwas kruden Begrüßung. Wir kommen auf das zum letzten Turnier vor den US Open zu sprechen, Cincinnati. Und da möchte ich noch einmal mit dir darüber sprechen. Cincinnati ist so ein bisschen in Gefahr, vielleicht den Standort zu verlieren, weil es gibt in Charlotte, glaube ich, eine große Anlage, die jetzt gebaut worden ist. Und dort soll eventuell in den nächsten Jahren diese Franchise dann umziehen, beziehungsweise das Turnier umziehen. Cincinnati ist so ein bisschen das ungeliebte Kind dann auch von ATP und WTA, oder? Weil es ist auch so ein bisschen der unsexieste Standort.
Macht auch, glaube ich, eben nicht ganz so viel Kohle, wie gemacht werden könnte. Wer vielleicht schon mal da, ich war noch nicht, aber ja, einige Leute, die ich kenne, sind da schon in der Nähe gereist. Da steht nämlich dieser erste große Freizeitpark, der diese Achterbahn hat. Fleck irgendwas heißt der, glaube ich. Daher kennen das, glaube ich, relativ viele, diese Mason, Ohio. Aber ansonsten liegt das wirklich eben nicht mal in Cincinnati selber, sondern ein bisschen außerhalb von Cincinnati. Und du hast schon angesprochen, die Familie Navarro, glaube ich, steckt dahinter, die ja auch mit Emma Navarro mittlerweile eine absolute Topspielerin haben. Die sind da irgendwie involviert in der Geschichte, die aber noch nicht so ganz geklärt ist, ob da jetzt wirklich diese Anlagen gebaut werden in North Carolina. Es sieht danach aus und dann würden die wahrscheinlich wirklich umziehen. Und da reden wir dann wirklich ja auch irgendwie von irgendwelchen Gebühren, die in die mittleren hunderte Millionen Beträge reingehen, die das dann am Ende entscheiden sollen. Und Ich nehme mal an, gerade wenn das jetzt zu einem 2-Wochen-Event wird, dass das dann auch wirklich passieren wird, weil 2-Wochen-Events für die Veranstalter ist natürlich viel besser planbar, viel mehr Geld mitzumachen, und dann kann ich mir vorstellen, würde sich das auch lohnen, so einen Umzug irgendwie über 20, 25 Jahre zu amortisieren. Also ich denke, die Chancen sind wahrscheinlich besser als 50%, dass zumindest ein Teil, also der Damenteil, darüber zieht.
Kann ich noch einen Elefanten im Raum ansprechen?
Bitte.
Dieser Center Court sieht aus, als wenn man aus 3 verschiedenen Lego-Boxen ein Stadion zusammengebaut hat.
Tja, also das Ding ist, vielleicht wer auch Tennis schon ein bisschen länger verfolgt, erinnert sich, Cincinnati war nicht immer das große Vorbereitungsturnier. Es ist ja erst Mitte der Nullerjahre so wirklich dann aufgestiegen zur zweiten großen Nummer neben Toronto und Montreal. Davor war es ja mal teilweise Indianapolis, dann war es bei den Frauen San Diego und Los Angeles, dann kam San Jose dazu, bei den Männern ist es auch mal ein bisschen durchgewechselt und am Ende haben sie sich, so hatte ich das Gefühl, auf Cincinnati als Kompromiss geeinigt, weil Cincinnati wahrscheinlich auch ein bisschen unterstützt von der Lokalregierung genug Geld reingesteckt hat, aber eben nicht zu viel Geld. Und jetzt wird wahrscheinlich jemand kommen und zu viel Geld reinstecken und da wird dann wahrscheinlich auch ein schöneres Stadion stehen.
Das, ja, und hinterher vermissen wir es dann wieder. So wird es, wie es läuft, wie immer dann. Die beiden Turniere wurden gewonnen. Zum dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, wissen wir noch nicht, wer bei den Herren gewonnen hat. Wir wissen aber, wer bei den Frauen gewonnen hat. Das ist nämlich Coco Gauff. Wir sprechen heute exklusiv nur über dieses Turnier. Wir haben noch so 1-2 kleinere Nachrichten. Die werden wir aber in dem Teil der Frauen beziehungsweise der Männer unterbringen. Und wir legen jetzt gleich los mit den Frauen. Das hat nämlich Coco Gauff gewonnen, das Turnier. Und kann man es überschätzen? Wir wissen es nicht. Das gleich hier alles bei Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Er kam als deutscher Fallschirmjäger nach England und wurde zur Legende. Der Mann, der das unmöglich Geglaubte schaffte. Versöhnung durch Fußball. In dieser Folge erzählen wir, wie Bert Trautmann nach dem Zweiten Weltkrieg in englischer Gefangenschaft zum Torwart wurde, wie er trotz Protesten zum Publikumsliebling aufstieg und wie er 1956 das FA Cup-Finale mit gebrochenem Genick zu Ende spielte. Ein Spiel, das ihn unsterblich und zu einer unserer 100 Fußballlegenden machte, hört rein in die neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.
Coco Gauff gewinnt die Western and Southern Open in Cincinnati im Finale, relativ klar sogar gegen Karolina Muchova. Und Philipp, ich habe es gerade eben schon gesagt, kann man den Sieg von Coco Gauff eigentlich überschätzen, vor allen Dingen ihr Halbfinalsieg gegen Iga Świątek?
Tja, ist die Frage, wie viel muss danach geschehen, dass wir darin dann eben nochmal einen Wendepunkt erkennen? In diesem Turnier. Vielleicht war der Wendepunkt ja auch schon in Washington. Wenn wir jetzt hierhin deuten und sagen, haben wir erwartet, dass sie einen Tausender in diesem Jahr gewinnt, dann war der Wendepunkt vielleicht schon in Washington. Und wenn sie jetzt hingehen sollte und die US Open gewinnt, tja, war der Wendepunkt dann hier, war in Washington. Wo ist er dann geschehen? Das ist die Frage. Muss sie jetzt überhaupt einen Grand Slam gewinnen, als dass wir den Sieg groß genug einschätzen? Ich bin mir da selber noch nicht sicher. Ich würde aber wie in der letzten Woche sagen, dass der Sieg hier gegen Iga Świątek das Turnier von Gauff auf jeden Fall sehr aufgewertet hat und den Sieg von Gauff sehr aufgewertet hat. Ich glaube, den Status hat Świątek, dass wir eben hier dann nochmal einen Strich unter das Resultat machen können, einfach um zu unterstreichen, wie gut das ist.
Wir müssen es unterstreichen, wie gut es ist. Es ist insgesamt dann auch so gewesen, dass wir so ein bisschen mal die Timeline zurückspinnen können. Coco Gauff ist früh ausgeschieden in Wimbledon, hatte dann schon einen neuen Coach, Pere Rieber. Dann ist noch als Berater Brad Gilbert dazu gekommen. Und so ein bisschen ist in den letzten Wochen dann auch mehr über Brad Gilbert gesprochen worden, als über die Arbeit von Pere Rieber und Coco Gauff. Es gab ein paar Dinge, die zu verbessern waren. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen. Die Vorhand ist ein Problem bei Coco Gauff. Und die Vorhand ist noch nicht in irgendeiner Weise geheilt. Aber sie hat einen kürzeren Schwung jetzt inzwischen. Und der hat sich dann jetzt schon ausgezahlt. Weil zum Beispiel gegen Iga Świątek, die ja früher so Coco Gauff auf ihrer Vorhand festgenagelt hat, hatte sie Mittel, um aus dieser Bedrohung beziehungsweise aus diesem Druck dann rauszukommen, konnte ihrerseits Akzente setzen mit der Vorhand. Und da hat diese Arbeit mit Pere Rieber und oder Brad Gilbert dann schon einen Teil gefruchtet, weil das müssen wir ja sagen. Sie hat sich nach Wimbledon hingesetzt, hat gesagt, okay, was muss ich machen? Sie hat einen neuen Coach und mit dem arbeitet sie jetzt. Ihr Vater ist noch zwischendurch mit dabei, aber die Hauptarbeit wird jetzt von Pere Rieber gemacht. Und das ist schon bemerkenswert, was da in den letzten Wochen passiert ist.
Ja, und sieht ehrlicherweise immer noch ungelenk aus. Also ist jetzt kein wunderschöner Schlag. Und trotzdem scheint die Idee ja ein bisschen, auch wenn ich dir zustimme, es wird wahrscheinlich zu viel über Brad Gilbert gesprochen, aber die Idee scheint ja ein bisschen von seinem alten Konzept des Winning Ugly abgeleitet zu sein. Das muss jetzt nicht perfekt aussehen, muss nur zum Erfolg führen. Wie kommen wir zum Erfolg? Indem wir es zumindest so weit verbessern, dass Coco Gauff darüber nicht mehr geschlagen werden kann, sondern dass es sie zumindest neutral in Matches drin hält. Und wenn wir dann zeitgleich noch den Aufschlag vielleicht ein klein bisschen besser bekommen, dann könnte das erstmal reichen, damit sie nicht mehr stagniert. Und sie ist auf hohem Niveau stagniert, das sollten wir immer sagen. Das war jetzt natürlich einfach dadurch, dass sie so langen Anlauf hatte und auch so viel Hype hatte, kam das jetzt vor wie etwas, wo sie stehen geblieben war im Leben. Aber ich würde es wirklich eher als eine Stagnation sehen, auf hohem Niveau. Und jetzt hat sie nochmal zumindest einen halben Schritt nach vorne gemacht. Und dafür war es wirklich eher so ein bisschen Panzertape um die Vorhand rum und mal gucken, dass wir das mit dem Voraufschlag hinbekommen und dann wird das schon irgendwie. So kommt mir das vor und wir hatten ja schon letzte Woche spekuliert, wird sie jetzt hingehen in der Offseason und es probieren mit der Vorhand? Möglich ist es, vielleicht denken sie auch, dass es reicht, aber das wird wahrscheinlich schon ein bisschen vom Resultat bei News Open abhängen.
Ja, aber sie hat ja auch gesagt, eigentlich soll ihr Spiel darum aufgebaut werden, Surf plus One. Und sie möchte gerne häufiger mit 125 Meilen die Stunde aufschlagen. Und das gelingt ihr nicht immer, aber sie will eigentlich auf diesen Punkt drauf, dass sie sagt, okay, ich habe diesen guten Aufschlag, ich habe einen guten Aufschlag und dann kann ich mit dem ersten Ball danach, kann ich den Punkt machen. Wie er kommt, mit der Vorhand oder mit der natürlich fantastischen Rückhand, das ist dann erstmal egal. Aber sie hat ja schon ein relativ klares Ziel und du sagst es dann ja auch gerade, man denkt, das dauert jetzt seit Jahren. Coco Gauff ist 19 Jahre alt. Ich meine, was erwarten wir denn hier?
Ja, sehr viel natürlich, weil sie so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, hat sie aber auch zurecht bekommen. Das dürfen wir eben auch in der ganzen Sache nicht vergessen. Und der Aufschlag hat ja Fortschritte nochmal gemacht. Das war schon einer der wahrscheinlich 15 Besten auf der Tour, vielleicht sogar noch besser. Und jetzt hat es ja nach der Niederlage im Halbfinale auch Iga Świątek angesprochen. Wenn man sich da so ein bisschen Statistiken anschaut, dann war das eine ihrer schwächeren Performances gegen den ersten Aufschlag von einer Gegnerin im ganzen Jahr. Und das lag sicherlich an Coco Gauff. Das sagt jetzt nicht daran, dass Iga Świątek einen besonders schwachen Tag beim Rückschlag hatte, sondern dass Gauff dort geglänzt hat. Und das ist schon etwas, was dann bemerkenswert ist, weil es natürlich einen doppelten Effekt hat. Also A bringt schnelle Punkte, B sorgt es aber eben auch dafür, dass sie ihre Vorhand ein bisschen besser beschützen kann. Wenn sie jetzt, sagen wir, am Ende 10%, 15% weniger Punkte über die Vorhand gehen muss, weil einfach schon so viel über den Aufschlag erledigt worden ist, dann hat es eben wirklich diesen doppelten Effekt.
Coco Gauff hat selber gesagt, sie möchte gerne so ein bisschen in der Tradition dann auch von Serena Williams bleiben. Sie hat große Vorbilder, sie hat natürlich auch einen relativ großen Druck dadurch, dass sie seit Jahren schon gesagt wird, sie ist eine der kommenden Spielerinnen und sie gilt dann auch als Role Model, dann auch in der Black Community etc. Sie ist sehr ausdrucksstark, was sie abseits des Platzes dann auch macht. Da kommt dann ja auch eine ganze Menge Druck dann, ja, dann muss es ja erstmal sportlich beweisen. Das war schon mal ein richtig guter erster Schritt. Und es war ja nicht nur das Match gegen Iga Świątek. Nach dem Match gegen Iga Świątek könnte man sagen, okay, dann hat sie im Finale vielleicht nicht mehr die Körner, weil sie diesen großen Batzen, diesen großen Druck jetzt von sich hat. Sie war vorher 0-7-0-14 gegen Iga Świątek. Aber dann spielt sie Karolina Muchova her, kann man auch sagen. 6-3-6-4 im Finale.
Ja, es war eine richtig gute Leistung und Muchova hat nicht wirklich einen Weg durch die Defensive gefunden und die ist ja ein großer Faktor bei Gauff, einfach dadurch, dass sie so athletisch ist, dass sie den Court so gut abdecken kann, dass sie sich mit der Rückhand so jederzeit aus der Defensive befreien kann und auf der Vorhand zumindest gegen die meisten Gegnerinnen denen irgendwie zurücklöffeln kann, hat sie ja erstmal eine sehr gute Grundlage und ich hatte das Gefühl, da ist Muchova nicht durchgekommen, plus natürlich die Returns, die dann auch nicht gegen den Aufschlag von Gauff in der Form gepasst haben, aber Muchova zu besiegen, was so vielen auf der Tour schwerfällt, weil Muchova eben so viel, ungewöhnliches Spiel für den Tourdurchschnitt mitbringt, das ist bemerkenswert. Und wie sie zum Beispiel mit dem Slice umgegangen ist von Muchova, fand ich beeindruckend, wie Muchova ja auch immer mal wieder wirklich versucht hat, sich die Vorhand vorzunehmen. Und wie gesagt, das sieht da nicht wunderschön aus, was Gauff macht, aber es war effektiv genug, um sich Muchova vom Leib zu halten.
Coco Gauff gewinnt also dieses Turnier durch einen Zweisatz-Siegen gegen Karolina Muchova. Und über die können wir jetzt dann auch nochmal sprechen, weil die hat im Halbfinale ein ziemliches Déjà-vu gehabt gegen Aryna Sabalenka. Dieses Match haben wir bei den French Open schon im Halbfinale gesehen. Damals hatte Muchova auch im Dreisätzen gewonnen. Und jetzt stand sie hier zum ersten Mal in einem Masters 1000-Finale. Karolina Muchova, die in den letzten Jahren so häufig über Verletzungen geklagt hat, hat jetzt die beste Zeit ihrer Karriere im Moment. French Open-Finale plus 1000er-Finale. So schlecht ist das Resümee nicht.
Ja, und vor allem, wenn man guckt, es war ja in Wimbledon dann nicht gelaufen. Sie hatte keine Vorbereitung gespielt, war dann in der ersten Runde, war die Niederlage gegen Jule Niemeyer, war ein bisschen unglücklich, die ganze Geschichte, weil sie ja da dann auch ausgerutscht war. Mhm. Trotzdem wäre sie wahrscheinlich in der Vergangenheit da dann doch in ein gewisses Loch gefallen, weil es waren zwar häufig die Verletzungen, aber sie war ehrlicherweise auch nicht die konstanteste. Sie hat Phasen in der Saison gehabt, wo sie sehr gut aussah und Phasen, wo das halt so ein bisschen vor sich hin meandert ist und dann ehrlicherweise auch nicht so viel passiert ist. Und ich glaube, das wäre ihr in der Vergangenheit jetzt auch passiert, dass sie so ein bisschen dann untergegangen wäre in diesem Teil der Saison. Obwohl wir wissen, sie kann Hardcourt spielen, trotzdem ist ihr das dann auch passiert, dass dann 4, 6, 8 Wochen hintereinander nicht viel passiert ist. Und jetzt holt sie sich hier ein zweites großes Finale. Klar wird sie sich ärgern, dass sie ihr zweites großes Finale wieder verloren hat und diesmal klarer als bei den French Open. Auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, wen sie auf dem Weg ins Finale besiegt hat, das war natürlich wieder sehr beeindruckend.
Der Sieg unter anderem in der ersten Runde hat sie Beatrice Haddad-Maia besiegt in 3 Sätzen, dann gegen Petra Martic in 3 Sätzen, dann gegen Maria Sakkari in 3 Sätzen, dann gegen Marie Buskova, da profitierte sie von der Aufgabe bei 3-0, aber dann das Match gegen Arina Sabalenka, auch hier nach einem unglücklichen Satzverlust im ersten Satz hat sie dann aufgedreht und hat Sabalenka so ein bisschen die Waffen selber aus der Hand genommen. Und Muchova ist ja eine Spielerin, wo ich in dieser Woche dann häufig dann auch wieder gesehen habe von ihr, dass sie zwischendurch mal Surf and Volley spielt, der Slice-Aufschlag nach außen, gleich hinterher, dass sie ihrer Gegnerin dann auch nie so richtiges Muster anbietet und das macht sie natürlich sehr, sehr gefährlich.
Ja, und sie kann den Return blocken, wirklich auf hohem Niveau. Sie hat eben diese Vorhand, die sie mit Spin spielen kann, wo sie einen Court öffnen kann, wo sie Linie entlang gehen kann. Du hast schon angesprochen, ihre Netzangriffe. Auf der Rückhand spielt sie einen vernünftigen Slice mindestens, kann die Linie entlang gehen, kann aber auch relativ gut Cross mithalten gegen die meisten. Ist eine ziemlich gute Athletin. Also sie ist schon sehr komplett. Das Problem ist manchmal, wenn bei ihr so Einzelteile fehlen, dann kann es eben auch sein, dass sie über eine längere Zeit nicht so die Resultate abrufen kann, aber es sind eben auch diese besonderen Wochen dabei und sie hatte ja vor dem French Open Finale gegen Świątek diese Bilanz, wo sie, was war es, 5-0 gegen Top-3-Spielerinnen und hier hat sie jetzt wieder Sabalenka geschlagen und Haddad-Maia, die nicht in der allerbesten Form ist, aber auf den Belegen im letzten Jahr unglaublich gefährlich war, finde ich wirklich einen beeindruckenden Sieg. Maria Sakkari wird, genervt sein, mindestens von Muchova, weil Muchova sie wie schon wie bei den French Open geschlagen hat, ja, und dann eben dieser Sieg gegen Sabalenka, den ich finde, man durchaus hoch hängen und hoch bewerten kann.
Das sollte man auf jeden Fall. Was ich dann allerdings jetzt auch mal sagen möchte, als jetzt schon quasi Zwischenfazit zu dem, was wir hier über die Frauen sprechen, unglaublich spannend geht es zu jetzt in der nächsten Woche. Ich glaube, die Auslosung für das Frauenturnier wird sehr, sehr interessant werden. Wir haben Sabalenka, wir haben Rybakina, über die wir gar nicht gesprochen haben quasi in dieser Woche, weil sie gegen Jasmin Paolini aufgeben musste. Wir haben jetzt Coco Gauff, wir haben natürlich Iga Świątek, wir haben auch noch jemanden wie Markita Vondrousova, über Ons Jabeur haben wir noch gar nicht gesprochen. Da sind so viele Spielerinnen jetzt, die in den nächsten 2 Wochen da einiges erstens zu bieten haben und zweitens dann auch vielleicht unter dem Druck stehen. Das könnte ein extrem spannendes Frauenturnier werden mit ganz vielen Namen, die dort auf dem Favoritentablett stehen.
Ganz viele Namen und trotzdem würde ich sagen, gibt es für mich schon 2 Favoritinnen. Also es gibt eine Favoritin, das ist Świątek. Sabalenka ist nicht weiter hinten. Rybakina muss man gucken. Hat die sich jetzt wirklich schwerer verletzt? Kann die antreten? Kommt jetzt wie bei den French Open rein? Nicht so ideal vorbereitet, müssen wir gucken. Und dahinter dann eben von dir angesprochene Gruppe. Aber ich muss sagen, trotz der Niederlage von Świątek hier und auch der Niederlage letzte Woche im Halbfinale bin ich weiterhin beeindruckt von ihr. Und ich bin auch weiterhin beeindruckt von Sabalenka. Denn was beide gemacht haben, ist bestätigt, was sie an Resultaten erreicht haben. Und bestätigen heißt nicht immer, dass es gleich gut sein muss oder dass es besser sein muss, sondern erstmal das Niveau gehalten. Und Świątek hat nach dem Ausnahmejahr letztes Jahr sich wirklich auf sehr hohem Niveau stabilisiert, erreicht ja eigentlich fast überall mindestens Viertel- und Halbfinale. Und klar, nicht so viele Siege wie im letzten Jahr, aber die muss wirklich erstmal geschlagen werden. Und Sabalenka, wenn wir gucken, wie viele Spieler und Spielerinnen in der Vergangenheit nach ihrem ersten Grand Slam eingebrochen sind, das ist sie überhaupt nicht. Ja, sie scheitert im Moment wieder primär im Halbfinale, aber man kann eigentlich bei jedem Turnier damit rechnen, dass Świątek und Sabalenka erstmal sehr weit kommen. Rybakina unter normalen Umständen auch. Und von daher finde ich die beiden oder 2,5 vielleicht, die stechen heraus und dahinter dann aber eben wirklich eine größere Gruppe, bei denen man sich sicher sein kann oder zumindest erwarten kann, dass sie ziemlich weit kommen können bei den US Open.
Ding, 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 ganz wichtiger Hinweis. Es heißt nicht, dass Iga Świątek überbewertet ist, weil sie jetzt statt letztem Jahr, wo sie gewonnen hat, nur noch das Halbfinale erreicht. Es ist, wie Philipp gesagt hat, sie stabilisiert sich auf extrem hohem Niveau. Und sie hat ja auch Konkurrenz wieder in die Schranken gewiesen, wo man sagt, ja, die können in den nächsten Jahren schon eine ganze Menge Alarm machen. Zum Beispiel Jinwen Zhang. Da gab es dieses Match, wo sie im ersten Satz mit 3-6 verloren hatte, dann allerdings einen Gang hochgeschaltet hat, und zwar einen richtig großen Gang hochgeschaltet hat, 3-6, 6-1, 6-1 gewonnen hat. Dann hat sie gegen Marketa Vondrousova ein Spiel gewonnen, worauf viele geachtet haben, mit 7-6, 6-1. Der erste Satz war wirklich knallereng. Der zweite Satz, da hat sie ihre Klasse bewiesen. Gegen Danielle Collins hat sie 6-1, 6-0 gewonnen. Also auch da hat sie dann mal so ein bisschen den Daumen drauf gehalten. Und beim Match gegen Coco Gauff hat sie hinterher gesagt, sie war mental ein bisschen müde. Und man sieht es dann ja auch immer wieder, wie sehr sie sich dann unter Druck setzt, wie sie auf dem Platz ja auch, ich möchte nicht sagen leidet, aber sie ist ja schon jemand, die sich selber unglaublich viel abfordert und sie möchte immer das Maximum herausholen. Und das sieht man ihr an, und dass sie dann mental müde ist in einem Match gegen Coco Gauff, die wirklich große Gegenwehr gezeigt hat, das kann ich halt auch schon nachvollziehen.
Ja, und wenn wir es nochmal in Kontext setzen, sie hatte damals 2020 den Durchbruch, der kam überraschend, dass sie damals die French Open gewonnen hat, und im nächsten Jahr hat sie in jedem Grand Slam mindestens das Achtelfinale erreicht, im Viertelfinale bei den French Open war sie damals die einzige Spielerin, der das gelungen ist, bei allen Grand Slams mindestens ins Achtelfinale zu kommen. Damit hat sie sich damals wirklich so einen Standard geschaffen, und von dem hat sie dann nochmal zum Sprung angesetzt im vergangenen Jahr, und das vergangene Jahr, muss man einfach sagen, war ein historisch gutes Jahr, wahrscheinlich eine der 20 besten Saisons, die wir bis dahin im Damentennis gesehen haben. Und jetzt sollte sie die US Open gewinnen, meine Güte, dann hat sie wieder zwei Grand Slams in diesem Jahr gewonnen. Und selbst wenn nicht, selbst wenn sie da auch wieder nur in Anführungszeichen ins Viertel oder ins Halbfinale kommt, dann wird sie am Ende trotzdem wieder eine Punktzahl haben, die wahrscheinlich immer noch irgendwie zu den besten 50 Saisons oder so gehört. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen. Sie wird keine Serena Williams Karriere haben, sie wird auch keine Steffi Graf oder Chris Evert oder Martina Navratilova Karriere haben. Aber sie ist immer noch auf dem Weg, zum Beispiel eine Karriere hinzulegen wie Justine Henin oder Kim Kleisters oder Maria Sharapova. Und das sind ja Spielerinnen, oder Venus Williams, das sind Spielerinnen, die mal irgendwann zu den besten 15, 20 oder jetzt den besten 15, 20 gezählt werden. Und Świątek hat eine gute Chance, das auch zu schaffen. Und dazu gehört dann eben auch so eine Saison, wie wir sie jetzt haben.
Philipp drückt auf die Bremse so ein bisschen, und das finde ich gut.
Ja, und trotzdem sollten wir sie eben nicht unterschätzen.
Nee, auf gar keinen Fall. Also, wer bin ich denn, Iga Świątek zu unterschätzen? Unterschätzen werde ich auch nicht Aryna Sabalenka. Wir haben eben darüber gesprochen, sie hat dieses knappe Match gegen Karolina Muchova verloren, aber vorher gegen Ons Jabeur gewonnen, gegen Daria Kasatkina gewonnen, ganz klar in zwei Sätzen, wo sie Daria Kasatkina dann auch mal wirklich den Schläger aus der Hand geschlagen hat, kann man glaube ich so sagen. In der zweiten Runde ein sehr enges Match gegen Anne Lee gehabt, und sie hat natürlich wieder unter Beweis gestellt, dass sie zu den Favoritinnen gehören wird bei diesen US Open. Und gerade, was man ja auch gesehen hat, die Bedingungen waren relativ fix in Cincinnati, und das erwarten wir ja dann ja auch für US Open, und dann musst du ihr schon mal, ja, dann musst du den Schläger schon mal in der Hand behalten, wenn sie draufhaut.
Ja, und das Spannende bei ihrem Turnier ist ja, sie geht mit 11 Punkten Vorsprung ins Turnier hinein gegenüber Iga Świątek. Das heißt, Świątek muss mindestens eine Runde weiterkommen oder das Finale gegen Sabalenka gewinnen, um am Ende noch die Nummer 1 zu bleiben. Und ich traue Świątek ein klein bisschen mehr. Ich glaube, dass sie ein klein bisschen stabiler ist und am Ende auch mit diesem Druck umgehen kann. Trotzdem, nach ein Vierteljahren oder fast anderthalb Jahren, gibt es die Möglichkeit, dass Świątek hier wirklich bei dem Turnier, klar, die gab es auch schon Wimbledon, aber hier geht Sabalenka eben mit diesem kleinen Vorsprung rein, gibt es die Möglichkeit, dass Sabalenka Świątek wirklich ablöst. Und ich weiß nicht, ob sie jemals eine stabile, langanhaltende Nummer 1 wird, aber sie hatte eben die Möglichkeit, eine von, wo sind wir jetzt, 33, 34 Spielerinnen, glaube ich, ungefähr, die Nummer 1 in der Geschichte hatten, dass sie dazukommen wird. Und das wäre jetzt nicht unbedingt der Lohn für die vergangenen Wochen, wo so ein bisschen der, naja, Sand im Getriebe vielleicht teilweise drin war, aber es wäre eine Belohnung für extrem beeindruckende erste Wochen des Jahres und ja auch schon guter Herbst im letzten Jahr. Und ich bin super gespannt, wie sie damit umgehen wird, mit dieser Rolle eben 11 Punkte vor Świątek zu sein.
Aryna Sabalenka, Karolina Muchova, Coco Gauff und Iga Świątek, das waren die Halbfinalistinnen in diesem Turnier. Und dann lass uns doch nochmal gerade über ein paar Spielerinnen sprechen, die ein bisschen früher ausgeschieden sind. Und als erstes gerade mal Elena Rybakina, wo wir von den Big Three schon sprechen und das vielleicht ein bisschen voreilig ist, aber trotzdem sind im Moment die drei bestimmenden Spielerinnen. Elena Rybakina hatte ein ganz enges Match gegen Jelena Ostapenko, was mir großen Spaß gemacht hat, das Match. 6-7, 6-2, 6-4. Und dann hat sie gegen Jasmin Paolini aufgeben müssen, beim Stand von 6-4, 2-5 aus ihrer Sicht. Das war sehr bitter. Paolini konnte dann gegen Coco Gauff spielen, verlor dann klar in zwei Sätzen, aber Rybakina, ein bisschen Daumen drücken ist schon angesagt.
Ja, und wir hatten ja letzte Woche durchaus ausführlicher über sie gesprochen. Sie hatte dieses Halbfinale gegen Samsonova gespielt und sie wirkte ja schon angeschlagen dann. Und nachdem wir dann auch unsere Finalaufnahme hier und im Fernsehen beendet hatten, da hatte sie dann ja schon nochmal in einer Pressekonferenz sich dort und dann auch nochmal hier in Cincinnati geäußert und schien ja wirklich sehr unglücklich darüber, dass alles gelaufen ist. Und hat dem auch schon eine gewisse Schuld daran gegeben, dass sie eben nicht topfit ist und dass sie unter Umständen US Open verpassen wird. Also sie war wirklich sehr unglücklich über die ganze Geschichte. Und dass sie dann jetzt hier hinkommt und Ostapenko durchaus niederringt, das ist dann beeindruckend. Weiß nicht, ob sie es hätte machen sollen. Weiß ich auch nicht, wie sie das jetzt einschätzt. Aber dass sie dann quasi gegen Paolini aufgibt, das ist wahrscheinlich die richtige Entscheidung, wenn sie eine Chance bei den US Open haben will.
Drücken wir die Daumen, dass auf jeden Fall bis zu den US Open alles in Ordnung ist. Sie wird jetzt diese Woche Cleveland nicht spielen. Eine Spielerin, die diese Woche Cleveland mitspielen wollte, das war Venus Williams. Die hat gerade eben abgesagt für das Turnier und hat gesagt, ja, das Knie macht noch nicht so richtig mit. Die hatte allerdings hier dann auch mitgespielt und hatte dann, muss jetzt mal gerade gucken, wo habe ich sie? Sie habe doch eben noch gesehen. Genau, gegen Veronika Kudermetova gewonnen in zwei Sätzen. 6-4, 7-5. Um Kudermetova ist es auch ein bisschen still geworden. Sehr, sehr guter Sieg für Venus Williams, die dann auch noch gegen Jin Wenjiang den ersten Satz gewonnen hatte, dann aber in drei Sätzen verloren hatte. Und Venus Williams, es ist nicht schade um die Wildcards, möchte ich sagen. Also es sind keine Auftritte, wo man sagt, ja gut, jetzt darf es aber mal in Rente gehen.
Nö, und sie ist ja nun wirklich eine, die selber bestimmen kann, wann es vorbei ist. Ja. Die wird jetzt entweder ihre 24. oder 25. US Open. Also ja. Ich würde mal tippen, 10% derjenigen, die uns zuhören, waren noch nicht geboren, als bei den US Open das erste Mal gespielt hat. Ich erinnere mich schon noch dran, als sie das erste Mal gespielt hat. Oder die
war das nicht Jahre das mit Irina Spirlea damals, der Vorfall? Ja.
Genau. Das war damals eine sehr amüsante Geschichte. Und sowieso die ersten Jahre der Williams-Schwestern waren ja extrem spannend und interessant. Und dazu hat sie sehr beigetragen, dürfen wir einfach nie vergessen. Sie war am Anfang das Ausnahmetalent. Und sie war diejenige, die ganze Geschichte der Williams-Schwestern auch getragen hat. Klar, irgendwann wurde sie nicht nur eingeholt, sondern auch ganz klar überholt von Serena Williams. Nur hätte Serena nicht gegeben, dann würde Venus Williams wirklich, hätte sie wahrscheinlich mehr gewonnen und B, würde sie eben auch als eine der ganz Großen im Tennis gelten, was sie auch ist, auch gerade für ihr Engagement neben dem Platz, aber ja, war, fand ich jetzt auch nochmal ein cooler und ein beeindruckender Sieg und ich bin gespannt, wie sie das jetzt bei den US Open handeln wird, steht ja immer im Raum, dass es ihre letzten sein könnten. Warten wir mal ab.
Sie hat selber gesagt, sie möchte gerne die erste 50-Jährige sein, die ein Grand Slam-Turnier spielt. Und bis zu diesem Zeitpunkt würde ich sagen, sie ist grimmig entschlossen, das zu machen. Aber Venus Williams, ja, 1997 war das mit Irina Spirlea. Das war.
Ja, es sind also 26
Jahre, ja. Ja, es ist schon bemerkenswert. Und dieser eine Vorfall, wo mal der ihre Haarplättchen, diese, was sie sich ins Haar geflochten hatte, wo die alle rausgefallen sind da auf dem Platz.
Diese Beats, ne?
Ja, es ist wahr. Hervorragend. Ende der 90er Jahre, wo Venus Williams dann aufkam. Hier ist sie in der zweiten
Runde. Da lief das noch auf Vox übrigens.
Ja, genau. Ja. Ja, und die beiden Opas erzählen vom Krieg. Lass uns noch ein bisschen über andere Spielerinnen sprechen. Caroline Garcia hat keine gute Zeit, hat gegen Sloane Stephens verloren. Sloane Stephens, von der erwarte ich ja schon ein bisschen was Richtung US Open. Allerdings ist die in ihren Leistungen so wankelmütig, dass sie dann gegen Markéta Vondrousova relativ klar verloren hat mit 5-7, 3-6. Aber um Caroline Garcia müssen wir uns ein bisschen Sorgen machen, weil da ist der Drive komplett weg.
Ich glaube, wir müssen uns vielleicht um die Resultate Sorgen machen. Um sie an sich glaube ich nicht. Sie ist ja relativ offen schon damit umgegangen, dass der Druck natürlich sehr groß ist, in dieser Saison zu bestätigen, was sie in der letzten Saison gelungen ist. Allerdings fand ich, dass sie es jetzt ganz gut über die letzten Wochen kommuniziert hat. Und wenn das ist, auch wie sie darauf schaut, dann finde ich das gut. Und das ist nämlich einfach so, ja, es ist genau, ich glaube, sie hatte doch einen Tweet vor kurzem unter dem Motto, ja, es ist genauso schlimm gekommen, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber ich schaff's dadurch. Und ich kann mir vorstellen, dass bei dem, wie sie nervlich aufgestellt ist, der Druck im Moment extrem hoch ist. Mhm. Sie war ja die Titelverteidigerin. Sie wird ein Halbfinale in New York verteidigen. Kann auch sein, dass sie da untergeht. Kann aber auch sein, dass sie danach einigermaßen befreit sein wird. Und eigentlich war der Saisonstart ganz gut. Sie hat sich immer so in den Bereichen 8 bis 10 im Race gehalten. Ist jetzt aber in den letzten Wochen doch ziemlich zurückgefallen. Ist jetzt so um die 20. Und wahrscheinlich ist das ein relativ gutes Mittel aus dem, was sie eben so in den letzten Jahren gebracht hat. Mal Nummer 50 und mal Nummer 2 oder 3 in der Welt vom Niveau her, ist das wahrscheinlich ziemlich genau die Mitte. Und ich glaube, wenn sie aus der Saison rausgehen kann und sowas wie die Nummer 18 oder so ist, dann glaube ich, ist das im Kontext ihrer Karriere durchaus ein Erfolg.
Aber sie wird unter den Top 8 gesetzten Spielerinnen sein bei den US Open noch. Sie ist noch auf Platz 7 in der Weltrangliste, also da ist dann noch eine ganze Menge Luft. Können wir gerade mal drauf schauen. Platz 9 bis 12. Markéta Vondrousova, Karolína Muchová, Petra Kvitová, Barbora Krejčíková. Stimmt, ja. Tschechien, die represent.
Ja, ist erstmal eine Wand hier aufgebaut worden.
Da ist eine Wand aufgebaut. Eine Prager Wand ist dort aufgebaut. Mhm. Kommen wir noch ein bisschen auf das Doppel zu sprechen, weil das gab nämlich einen sehr, sehr lustigen Sieger oder zwei sehr lustige Siegerinnen, Alicia Parks und Taylor Townsend. Taylor Townsend hat so ein bisschen ihre Karriere aufs Doppel verlegt, ist dort eine exzellente Doppelspielerin. Und Alicia Parks ist eine der Spielerinnen, die dann auch so ein bisschen im Fahrwasser von Coco Gauff vielleicht dann auch groß werden wollen. Die beiden waren ein Onside-Entry, also die haben sich vorher gar nicht verabredet, sondern es war noch ein Platz frei. Und dann haben die beiden sich gedacht, ach komm, dann wollen wir da mal auch mitspielen. Und was haben sie gemacht? Das Turnier am Ende gewonnen. Sie gewinnen es am Ende dann im Finale in 3 Sätzen gegen Nicole Melica Martinez und Ellen Perez. Parks und Townsend, wenn die bei den US Open miteinander spielen würden, ich glaube, dann wären auch die größeren Plätze gebucht.
Ja, und ich meine, Townsend hat ja jetzt übers letzte Jahr die ein oder andere Spielerin zu größeren Finals geführt. Also ist nicht das erste Mal. Ich bin sehr gespannt, wie sie es und ob sie es im Einzel probieren will. Ist immer so ein Fall, wo ich das Gefühl habe, 2-3 glückliche Fügungen und sie sitzt wahrscheinlich fest in den Top 50 und dann passt das schon. Aber sie hat halt doch genug Erfolg im Doppel. Das ist fast so ein bisschen wie bei Jack Sock damals, wo man weiß, talentmäßig Top-5-Spielerin im Doppel kann das auch relativ aus der Hand schütteln. Im Einzel ist aber in der Theorie auch noch was drin.
Und sie hat so ein tolles Händchen.
Ja, und sie hat wirklich, letzte Woche hatte die WTA ein Video, wo sie verschiedene Spielerinnen gefragt haben, wen würden sie, also das war hier bei den Canadian Open, wen würden sie im Hockey-Team aufstellen? Fast alle haben gesagt, sie würden sie ins Tor stellen, weil sie so gute Reflexe am Netz hat und weil sie das Netz so dicht machen kann. Und das hat sehr gut gepasst, finde ich.
Ja, auf jeden Fall haben Alicia Parks und Taylor Townsend dieses Doppel gewonnen. Coco Gauff hat das Fraueneinzel gewonnen. Eine Nachricht, bevor wir zu den Männern kommen, müssen wir noch mit ansprechen. Das ist nämlich eine Nachricht, die wir von den US Open erhalten haben. Die US Open werden in diesem Jahr sowohl bei Herren als auch bei Frauen die gleichen Bälle verwenden. Und das, Philipp, ist eine große Nachricht gerade für die US Open und gerade auch für Spielerinnen wie in den letzten Jahren, zum Beispiel Emma Raducanu etc., die mit anderen Bällen dann als die Herren gespielt haben und dort dann die Siege geholt haben. Also es ist eine große Nachricht, dass hier die Bälle ausgetauscht worden sind.
Ja, und wer sich ans letzte erinnert und an Iga Świątek, die hat da durchaus ein bisschen drüber geschimpft über die ganze Sache. Das Problem war, also es wurde, haben nicht alle Spielerinnen als Problem wahrgenommen, das muss man sagen. Diejenigen, die sich darüber beschwert haben, hatten das Gefühl, die Bälle sind zu leicht und dass sie darüber nicht in derselben Form Druck aufbauen können, wie sie das mit schwereren Bällen können. Und wir erinnern uns auch an die Australian Open in diesem Jahr, da gab es ja ähnliche Probleme und zwar halt Spieler wie Stefanos Tsitsipas haben hinterher gesagt, das hat zu Schulterproblemen geführt, dass ich da nicht die Regelmäßigkeit drin hatte, die ich haben wollte. Und ähnlich waren ein bisschen oder aus einer ähnlichen Warte kamen eben die Beschwerden einiger Damen im letzten Jahr. Am Ende hat Świątek das doch noch gewonnen und dann hat der oder die andere auch drüber gemurrt, was sie sich da so anstellt. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, für viele eine Form des Respekts gewesen, dass sie dieselben Bälle bekommen und auf der anderen Seite eben hatten einige Spielerinnen das Gefühl, dass es sie nicht nur benachteiligt, sondern auch zu Verletzungen führen kann. Und jetzt haben wir dieselben Bälle und jetzt werden wir mal gucken, ob es einen Unterschied macht. Manche Leute glauben, sowas kann einen großen Unterschied machen. Andere sagen, stellt euch nicht so an. Also da sind auch im Tennis so ein bisschen die Meinung gespalten. Aber wir hatten ja auch so extreme Positionen wie damals, wie hieß der Coach schon, Ash Barty?
Craig Tizer.
Ja, der eben, was sagt er? Sie wird nie die US Open gewinnen.
Mit genau, wenn die, wenn das mit den Bällen weiter so gemacht wird, wenn die Bälle weiter so gespielt werden, wird Ash Barty niemals die US Open gewinnen. Das hat ihm, diese Entscheidung hat ihm Ash Barty dann auch aus der Hand genommen, als sie dann zurückgetreten ist. Aber Craig Tizer war damals, hatte damals gesagt, nee, es wird niemals eine Siegerin Ash Barty bei den US Open geben, solange er mit den anderen Bällen gespielt hat. Wann kommt Ash Barty zurück, um die US Open zu gewinnen, um den Karriere-Grand Slam voll zu machen? Naja, wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren. Das war es erstmal zu den Frauen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über den Männer sprechen. Zurzeit läuft noch das Männerfinale zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic. Wir müssen drüber sprechen, ohne den Sieger zu kennen. Das alles gleich hier bei Chip in Charge.
Corinne Rebellet war eine der erfolgreichsten Skifahrerinnen der Schweiz. Weltcupsiegerin, Vize-Weltmeisterin, Sportlerin des Jahres. Doch am 30. April 2006 wird sie von ihrem Ehemann erschossen. Gemeinsam mit ihrem Bruder vor den Augen ihrer Mutter. Und ihr kleiner Sohn schläft im Nebenzimmer. Was als Familiendrama durch die Schlagzeilen ging, war in Wahrheit ein Femizid und ein tödliches Zusammenspiel aus patriarchaler Kontrolle, staatlichem Versagen und einem Waffenrecht, das solche Taten überhaupt erst möglich machte. In der neuen Folge von Tatort Sport rekonstruieren wir nicht nur die Tat, sondern auch das Schweigen danach, überall, wo es Podcasts gibt.
Philipp, wir müssen reden.
Andreas. Mhm.
Alexander Zverev beschwerte sich über zu laute Musik auf dem Court 4 am Dienstag oder Mittwoch. Stefanos Tsitsipas hat gesagt, hinter mir sitzt eine Frau und macht eine Biene nach. Novak Djokovic hat gesagt, das Feuerwerk war ihm zu laut. Was war denn im Kaffee bei den Jungs in dieser Woche?
Ja, ne? Und zeitgleich haben wir ja dann diese UTS-Events, wo anscheinend ja jeder irgendwie alles anstellen kann. Ich meine, die Geschichte mit Tsitsipas war schon sehr lustig, vor allem, weil die Frau natürlich zugegeben hat, dass sie die Bienengeräusche gemacht hat. Also erstmal wurde sie verpetzt von einer anderen Frau, die den Finger drauf gezeigt, dann hat sie selber zugegeben, musste anscheinend ja auch nicht das Stadion verlassen. Das war schon eine sehr kuriose Geschichte. Also das fand ich wirklich persönlich sehr lustig.
There is a woman behind me imitating a bee. Das ist einer der Top 3 Sätze, die in diesem Jahr in Tennisstadien gesagt worden sind. Also ich möchte mich darüber lustig machen, weil es war einfach zu lustig in dieser Woche, weil Alexander Zverev, wie gesagt, auf dem Court 4, er hatte sogar einen Punkt, weil als ich das Match geschaut habe von ihm, da habe ich selber zwischendurch gedacht, wow, das ist aber auch ganz schön laut. Dann hatten wir Stefanos Tsitsipas, dann hatten wir jetzt das Novak Djokovic im Halbfinale gegen Alexander Zverev, als das Feuerwerk losging. Ach ja, und über Cotton Eye Joe letzte Woche bei Iga Świątek und Jessica Pegula haben wir noch gar nicht gesprochen. Was ist denn da los in diesen Wochen?
Ja, hatten wir, glaube ich, während der Kommentierung drüber gesprochen, ne?
Ja, genau.
Oder nicht im Podcast, ja, wo das Match dann sich ja noch hätte noch gekippen können gegen Jessica Pegula, die da schon im Tiebreak vorne lag und mittendrin ging dann Cotton Eye Joe los. Ja. Dann haben sie das, glaube ich, übrigens nachher noch gespielt, nachdem sie ihre Siegesrede nach dem Finale gehalten hatte. Da waren wir dann auch schon rausgegangen. Aber ich hatte dann mal kurz in ein Video reingeguckt und da hat sie es dann, glaube ich, gespielt, als sie den Pokal hochgehalten hat. Also das hat sich dann immerhin geklärt.
Dieser Song wird Jessica Pegula während ihrer gesamten Karriere nicht mehr verlassen. Ich glaube, da können wir uns alle sicher sein. Kommen wir zu den Herren. Da müssen wir jetzt gerade mal den einen Disclaimer bringen, weil Novak Djokovic und Carlos Alcaraz spielen momentan und sie spielen das Finale und es ist sehr, sehr spät und wir können leider nicht am Montag aufnehmen und wir können leider nicht um 1 Uhr nachts aufnehmen nach dem Finale. Deswegen müssen wir jetzt heute über dieses Turnier sprechen, ohne den Sieger hier im Moment zu kennen. Aber was wir ja sagen können ist, dass Carlos Alcaraz und Novak Djokovic hier einen ganz, ganz großen Daumen drauf gedrückt haben und erstmal gesagt haben, Leute, ohne uns beide wird es hier eine Entscheidung bei den US Open aber so gar nicht geben.
Ja, und das Spannende ist ja, dass sie einen ganz unterschiedlichen Weg hingelegt haben. Also Alcaraz hat sich ein bisschen durchnavigiert und auch die ein oder andere Schwächephase überstanden und ist trotzdem ins Finale gekommen. Das war sehr beeindruckend. Und Djokovic, der jetzt ja ein paar Wochen ausgesetzt hat und im ersten Satz gegen Davidovich Fokina, der dann aufgeben musste, auch nicht brillant aussah. Danach fand ich eine wirklich gute Woche gespielt hat. Und obwohl das Match noch nicht zu Ende ist, ist Djokovic auch vor dem Finale sicherlich der Favorit gewesen. Einfach, weil er doch um einiges besser gespielt hat als Alcaraz. Und das war das Erstaunliche. Beide stehen völlig zurecht im Finale und stehen auch völlig zurecht an der Spitze der Weltrangliste und sind auch beide die klaren Favoriten für die US Open. Aber Djokovic hat etwas besser gespielt werden diese Woche.
Dann können wir doch mal gerade
besser vielleicht.
Ja, ich hätte auch gesagt, um einiges besser. Dann können wir doch mal gerade über Novak Djokovic sprechen, weil der hat in seiner ersten Runde, du hast es eben gesagt, gegen Alejandro Davidovic-Fokina gewonnen. 6-4 stand es da und dann musste Davidovic-Fokina aufgeben. Dann gegen Gael Monfils 6-3, 6-2. Es ist das klarste Head-to-Head jetzt der Tennis der Herren mit 19-0. Wobei man so ein bisschen unterschlägt, dass Monfils 2004 bei einem ITF-Turnier mal gewonnen hat gegen Novak Djokovic und auch ihr einziges Juniorentreffen mal gewonnen hat. Also das müssen wir auch noch mit dazu sagen. Dann hat er gegen Taylor Fritz gewonnen, 6-0, 6-4. Und das war für mich die beeindruckendste Leistung. Gegen Alexander Zverev hat er sich schwer getan, gerade im ersten Satz. Da hatte Zverev sehr viele Chancen auf Breaks, hat aber am Ende 7-6 und 7-5 gewonnen und stand damit im Finale. Wir haben immer darüber gesprochen, er nimmt sich die Auszeiten jetzt und er nimmt sich die großen Turniere vor. Aber wenn er dann da ist bei diesen großen Turnieren, dann ist er on point in Form und da gibt es dann auch keine Zweifel, dass man sagen kann, jetzt wird er langsam alt.
Das Erstaunliche ist ja, das hier war das letzte Masters-Turnier, was er gewonnen hat. Er hatte ja alle 8 anderen schon gewonnen und hat sich hier so schwer getan, was ja eigentlich nicht so richtig Sinn macht, weil es über Jahre das schnellste Masters-Turnier war. Das ist jetzt wahrscheinlich Shanghai, müssen wir mal gucken in diesem Jahr, aber ist es wahrscheinlich schon. Und trotzdem hat es nie so richtig Sinn gemacht, dass er hier nicht gewinnen konnte. Und jetzt kommt er hier hin und du hast die beiden klaren Siege angesprochen, gegen Monfils und gegen Fritz, würde ich dir zustimmen, das war sehr beeindruckend. Gegen Zverev, das waren am Ende, glaube ich, 6 Punkte Unterschied. Aber gefühlt waren es dann eben auch die 6 Punkte, die er komplett kontrolliert und in Kontrolle gespielt hat. Und was ich immer noch erstaunlich finde in dieser Saison, wenn es eng wird, wie er seine Vorhand einsetzen kann. Und er kann alles mit der Vorhand machen. Der kann einen ordentlichen Spin spielen, der kann Cross wirklich flach gehen, der kann die Linie entlang gehen, der kann Netzangriffe vorbereiten, der kann auf der Vorhand verteidigen und der scheint nie die Kontrolle im Moment über die Vorhand zu verlieren. Hat er im Wimbledon-Finale irgendwann gegen Alcaraz, einen sehr, sehr gut aufspielenden Alcaraz, aber gegen jemanden wie Zverev, der jetzt eigentlich wenn er nicht die Verletzung im letzten Jahr gehabt hätte, im absoluten Prime-Jahren seiner Karriere ist, dass Djokovic dann immer noch über die Vorhand Gegner dieses Kalibers sich vom Leib halten kann in den wirklich wichtigen Momenten, ist immer noch komplett erstaunlich.
Komplett erstaunlich, das ist das richtige Wort dafür, weil es ist, irgendwann müsste ja auch der Zahn der Zeit an Djokovic nagen, aber die Stabilität, die er auf dem Platz hat, also in all seinen Schlägen, du hast die Vorhand jetzt herausgestellt, aber insgesamt dann ja auch, der Aufschlag ist über die Jahre nochmal besser geworden, seine Rückhand war sowieso immer fantastisch, der Return ist fantastisch, er kann ans Netz gehen, er ist vielleicht nicht der allergrößte Netzspieler, die einzige Schwäche nach wie vor ist der Überkopfball, aber ansonsten die Stabilität in seinen Schlägen, die ist ja unglaublich beeindruckend und dass er da nie in irgendeiner Weise mal so den Plan verliert, das ist etwas, was Bewunderung hervorruft.
Naja, wenn wir gucken, wen hat er hier geschlagen? Also Davidovic, Fokina, Fritz, Zverev, das ist so ungefähr eine Generation. Das ist eben diese Next Gen, die jetzt aber auch mit 20 ist. Monfils, jemand aus seiner eigenen Altersgruppe. Und jetzt steht er halt im Finale gegen das Wunderkind. Und das Wunderkind wurde geboren, als Djokovic ein Profi war. Und er ist mindestens auf Augenhöhe mit Alcaraz unterwegs. Und das ist eben das Erstaunliche.
Novak Djokovic, also hier im Finale, steht im Moment 5-5, während wir aufnehmen, im ersten Satz. Djokovic hatte schon einen Break vor, aber er ist ein bisschen schlecht gelaunt. Er ist ein bisschen grumpy während des Matches. Ich gucke nebenher immer drauf auf das Match. Also wir kriegen auf jeden Fall den ersten Satz noch in diesem Podcast mit unter. Dann lass uns über Carlos Alcaraz sprechen, weil der hat sich hier durchgequält durch dieses Turnier. Er hat sie allerdings am Ende diese Matches gewonnen. Gegen Jordan Thompson in 3 Sätzen, gegen Tommy Paul. Fantastisches Match in 3 Sätzen gewonnen. Gegen Max Purcell in 3 Sätzen. Über Max Purcell müssen wir gleich sowieso noch gesondert sprechen. In 3 Sätzen. Und dann gegen Hubert Hurkacz dieses Match, wo er gestern mit einem Matchball schon zurücklag. 2-6, 4-5, 30-40. Und dann setzt Hubert Hurkacz eine relativ einfache Vorhand ins Aus. Und von da an gewann dann Carlos Alcaraz dieses Match am Ende mit 6-3 im dritten Satz. Er wirkte nicht immer zu 100% überzeugend. Auch hier ist es ähnlich vielleicht wie bei Iga Świątek so. Man erwartet dann schon mehr. Und das ist vielleicht dann auch in einer Weise dann auch schon ein bisschen ungerecht.
Ja, und zeitgleich hat er wie Iga Świątek einen Fortschritt im Vergleich zum vergangenen Jahr gemacht. Wir erinnern uns da nach Wimbledon, wo er ja auch nicht sonderlich überragend gespielt hat, hat das Finale in Hamburg verloren. Dann hatte er in Umag, glaube ich, gewonnen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt noch korrekt zusammen. Und dann aber bei den beiden Masters-Turnieren auch nicht so richtig überzeugt. Und hier hat er gezeigt, dass er schwächere Matches überstehen kann und schwächere Phasen in Matches überstehen kann. Und er hat dahingehend schon ein bisschen was Federerhaftes, dass wenn dieses Angriffstennis nicht so klappt, dann kann er gegen Spieler, die relativ viele Bälle zurückbekommen, schon relativ schnell auch in Gefahr geraten. Und sich aus diesen Situationen immer wieder rauszumanövrieren, war eine der großen Künste von Federer, die ihn dann auch unterschieden hat von anderen Offensivspielern, denen das dann eben nicht gelungen ist, die an einem schlechten Tag dann eben nicht vorbeigekommen sind an Spielern, die viele Bälle zurückbekommen. Und dieselbe Fähigkeit hat Alcaraz halt auch. Und das ist in seinem Alter und generell für einen Spieler, der weit oben ist, natürlich eine absolute Voraussetzung und auch sehr bewundernswert.
Und ein unerschütterliches Selbstbewusstsein in die eigenen Schläge. Der wirkt nicht unsicher oder dass er mal sagt, heute funktioniert die Vorhand nicht, heute funktioniert mein Spiel insgesamt nicht. Er hat ein unerschütterliches Selbstbewusstsein in seine eigene Stärke.
Ja, und wenn wir uns dann eben mal zwei dieser ganz engen Matches angucken, das eine eben gegen Tommy Paul, das war echt schon für ihn eine ganz schöne Qual. Und dann, wie lang hat dieses 12. Spiel im zweiten Satz gedauert? 15, 16, 17, 18 Minuten, irgendwie sowas. Ja. Und dann verliert er ein Tiebreak 0-7. Ja. Also es wird ihm nicht häufig passiert sein, gewinnt das Match trotzdem. Und dann gegen Hubert Hurkacz, du hast gesagt, das war eine machbare Vorhand für Hurkacz. Das ist auch ein Match, was Alcaraz wirklich hätte verlieren können. Da war er auch bei weitem nicht in Höchstform. Und auch das gewinnt er am Ende dann souverän. Und das ist etwas, was wir eben von großen Spielern und Spielerinnen über die Jahrzehnte gesehen haben. Diese Fähigkeit zu haben, das unterscheidet sie am Ende von vielen anderen.
Können wir gerade darüber sprechen, dass die Matches zwischen Carlos Alcaraz und Tommy Paul inzwischen Must-See-TV geworden sind? Weil die haben jetzt, glaube ich, viermal hintereinander gegeneinander gespielt und vier fantastische Matches seit letztem Jahr, im Mittel letzten Jahres, vier Matches, vier großartige Matches. Tommy Paul scheint einen Weg zu finden, Carlos Alcaraz aus dem Spiel zu nehmen.
Tja, er ist natürlich super athletisch, hatten wir letzte Woche darüber schon gesprochen. Deswegen macht er ihm erstmal so cross die Wege so ein bisschen zu. Und wenn er einen guten Vorhandtag hat, dann kann er auf der Seite eben nicht nur mithalten oder viel abwehren, sondern selber auch angreifen und kann quasi dafür sorgen, dass Alcaraz sein Offensivspiel gar nicht entfalten kann. Und das unterscheidet vielleicht Alcaraz auch noch ein bisschen von Federer. Wir hatten gerade den Vergleich schon, aber Federer hatte so ein massiv gutes Serve, dass er halt mit ziemlicher Sicherheit den nächsten Schlag wirklich dafür nutzen konnte, um abzuschließen. Und die Fähigkeit hat Alcaraz noch nicht. Und deswegen ist eine Möglichkeit für Gegner, Alcaraz halt zu überwältigen vom ersten, zweiten, dritten Schlag her, was so gegen Federer zumindest in der Hochphase seiner Karriere nicht möglich war. Und die Fähigkeit scheint Paul zumindest im Matchup gegen Alcaraz zu haben.
Tommy Paul ist ein Spieler, auf den wir auf jeden Fall während der US Open achten müssen, weil er so ein bisschen jetzt so der Posterboy der amerikanischen Männer ist. Es gibt ein paar, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, es gibt ein paar, die im Moment in der Formkrise sind und Tommy Paul ist im Moment in wirklich bestechender Form und spielt ein unglaublich solides Spiel und er wird die großen Courts übernächste Woche bekommen oder nächste Woche bekommen und da können wir mal gespannt sein, wie es dann aussieht rund um Tommy Paul. Lass uns noch ein bisschen über andere Spieler sprechen. Über Hubert Hurkacz müssen wir natürlich sprechen. Hubert Hurkacz, der früh in seiner Karriere immer den Vorwurf sich gefallen lassen musste, er sei ein Pusher. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Ein Pusher, einer, der nur die Bälle zurückbringt, selber nichts aktiv für das Spiel tut und am Ende nur auf den Fehler wartet. Und das wurde eben dann so ein bisschen immer von gehässigen Menschen vorgeworfen. Das hat er allerdings abgelegt. In seiner Arbeit zusammen mit seinem Coach hat er in den letzten Jahren so ein bisschen dafür gesorgt, dass er dann auch ja selber aktiv wird. Und wie variabel er in den letzten Monaten dann auch geworden ist, dass er auch ans Netz gehen kann, ohne in irgendeiner Weise dabei doof auszusehen und dass er die Bälle extrem gut verteilen kann. Das finde ich, da kann man eine Entwicklung bei Hubert Hurkacz schon sehen.
Und trotzdem hat er halt was gemeinsam mit vielen Spielern seiner Generation, namentlich zum Beispiel mit Zverev und Medvedev, dass seine Vorhand der Wackelschlag ist. Mhm. Super stabil auf der Rückhand, kriegt auch ganz viel zurück, kann auch in die Offensive gehen, du hast schon seine Netzfähigkeiten angesprochen, aber ist halt total abhängig von seiner Vorhand. Und was da noch den Unterschied macht, warum er nicht an das Niveau von Zverev und Medvedev rankommt, ist, dass sein Return nicht gut genug ist. Er spielt ja immer unglaublich viele Tiebreaks, hängt aber eben auch davon ab oder hängt auch damit zusammen, dass er nicht in der Lage ist, seine Gegner zu breaken, mehr als ein, zweimal im Match. Und diese beiden Schwächen zusammen, bei allen Fortschritten, sorgen schon noch dafür, dass er eine natürliche Grenze hat. Und er hat ein paar tolle Turniere im Jahr, meistens auf Hardcourts in Amerika. Aber es fehlt eben wirklich an der Stabilität auf der Vorhand und auch vielleicht dem Angriffswillen auf der Vorhand und daran, dass er nicht genug Returns reinbekommt, im Gegensatz zu seiner Alterskohorte.
Hubert Hurkacz also hier das Halbfinale erreicht und wie gesagt, er hätte das Match wahrscheinlich gewinnen müssen gegen Carlos Alcaraz. Er hatte diesen Matchball aber Aufschlag. Alcaraz bekommt eine einfache Vorhand. Ich möchte nicht in irgendeiner Weise etwas vorwerfen, was ich selber nicht spielen kann, aber für ihn machbare Vorhand, den setzt er daneben und dann hat er das Match noch verloren. Aber er hat zum Beispiel sehr, sehr beeindruckend gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen im Achtelfinale mit 6:3 und 6:4 und das war schon ein ziemliches Statement.
Ja, und davor hat der Borna Coric rausgenommen. Ja. Hier immerhin Titelverteidiger.
Genau. Lass uns über den anderen Halbfinalisten sprechen. Alexander Zverev, der hatte in Toronto relativ auf die Mütze bekommen, sehr früh. Und deswegen war das Interesse dann auch gerade hier in Deutschland relativ groß, wie er das machen würde in diesem Jahr. In der ersten Runde bekam er seinen, ja man kann es schon fast sagen, Lieblingsgegner zugelost. Grigor Dimitrov, 6:2, 6:2. Dann gegen Yoshihito Nishioka hat er sich ein bisschen anstrengen müssen. Das war dieses Match, wo er sich über die Soundanlage so beschwert hat. 7:5, 6:4. Dann gegen Daniil Medvedev. Und das war wahrscheinlich der wichtigste Sieg in diesem Jahr für Alexander Zverev. 6:4, 5:7, 6:4. Dann gewinnt er gegen Adrian Mannarino, einer seiner nächsten Lieblingsgegner, mit 6:2 und 6:3. Und bot gestern Novak Djokovic einen wirklich harten Kampf an. 6:7 und 5:7. Das war eine sehr, sehr gute Generalprobe für Alexander Zverev.
Ja, wahrscheinlich auch eine benötigte, muss man so sagen. Hat er so ein paar Marken gesetzt, die für ihn wichtig waren. Eben ein Halbfinale auf Hartplatz, ein Sieg gegen einen Top-10-Spieler, vor allem ein enger Sieg gegen Top-10-Spieler. Er und Medvedev am Ende dieselbe Anzahl an Punkten. Also war, glaube ich, 99:99. Hat er auch schon häufiger verloren, solche Matches in seiner Karriere. Und gegen Medvedev ja sowieso eine schlechte Bilanz gehabt. Und Medvedev hat nicht gut gespielt, aber trotzdem war Zverev jetzt in der Vergangenheit auch nicht mehr in der Lage, das schlechte Spiel von Medvedev auszunutzen. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Sieg für ihn. Und dann würde ich sagen, gegen Djokovic mitgehalten. Er würde auch jetzt nicht in einem Grand-Slam-Match gegen Djokovic oder gegen Alcaraz mit großen Chancen hineingehen, weil er das jetzt in seiner Karriere noch nicht so häufig bewiesen hat. Aber sein Brot- und Buttergeschäft waren ja sowieso die Best-of-Three-Turniere, gerade die Masters-Turniere, wo er in der Vergangenheit viele Punkte geholt hat, wo er eben gegen auch die absolute Weltspitze normalerweise mithalten konnte und dann mit den Grand Slams eben nicht ganz mithalten konnte. Und da hat er jetzt einen Schritt gemacht und wir hatten häufiger angesprochen. Es war auch, glaube ich, richtig, das anzusprechen, dass er eben nicht sonderlich viele Top 10 und Top 20 Spieler in diesem Jahr geschlagen hat. Und jetzt hat er hier zumindest dann in Form von Medvedev jemanden geschlagen, der ihm ja auch diesem Jahr durchaus Bauchschmerzen bereitet hat.
Und er hat sich dadurch durch das Halbfinale auf Platz 12 der Weltrangliste vorgespielt und Karen Khachanov, wir wissen noch nicht, ob er antreten wird können, aber Zverev wird unter den Top 12 gesetzt sein. Das ist für ihn ganz wichtig, weil er dann in einem möglichen Achtelfinale einem der Top 4 Spieler aus dem Weg gehen würde. Und wenn man sich jetzt die Leute anguckt zwischen Platz 5 und Platz 8, da sieht man, Jannik Sinner ist richtig gut drauf, aber Kaspar Ruth hat nicht gut gespielt, Stefanos Tsitsipas hat Probleme und auch Andrei Rublev hat Probleme. Das ist für ihn, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt dann auch gewesen. Auch wenn wir müssen von Runde zu Runde gucken.
Ja, und er wäre auch gegen keinen von denen jetzt klarer Favorit. Hatte erst gegen Ruth bei den French Open verloren. Rublev hat ihn in diesem Jahr auch ein paar Mal geschlagen. Tsitsipas ist wahrscheinlich immer eine 50-50-Geschichte. Nur wissen wir ja gar nicht, ob die da hinkommen. Und bei den ersten vier können wir schon ein bisschen sicherer sein, dass sie da hinkommen. Also, dass Alcaraz und Djokovic in die vierte Runde kommen, ist wahrscheinlich ziemlich klar, dass Medvedev da hinkommt. Die Chancen auch sehr gut. Bei Holger Rune müssen wir mal gucken, ob der das schafft, ob der im Moment verletzungsfrei genug und stabil genug ist, um das zu schaffen. Aber das ist sicherlich kein Risiko, was man eingehen möchte, darauf zu setzen, dass einer der Top 4 vor dem Achtelfinale die Segel streicht.
Und Alexander Zverev hat dann auch noch die Chance, dann sich für die ATP-Finals zu qualifizieren, weil dadurch, sein Jahr war bislang gut genug, um mir sich jetzt zum Beispiel so weit vorzuspielen, dass er diese Chance noch hat, in die Top 8 reinzukommen, um sich dann für Turin zu qualifizieren. Ich habe es eben schon gesagt, einen Spieler möchte ich auf jeden Fall nochmal gesondert ansprechen und das ist Max Purcell. Max Purcell hat letztes Jahr mit Matthew Ebden zusammen Wimbledon gewonnen und dann wurde er gefragt, ja, Matt Ebden ist ja jetzt nicht mehr so lange dann aktiv, mit wem spielst du denn dann weiter? Und er sagte, nee, eigentlich, ich bin Einzelspieler und ich werde das Doppel jetzt auch so ein bisschen zur Seite legen, weil ich mich auf meine Einzelkarriere konzentrieren möchte. Damals war er noch außerhalb der Top 200 und da hat man dann gesagt, ja, Ambitionen haben schon viel mehr dann auch gehabt. Max Purcell steht jetzt unter den Top 50, nachdem er mit Stan Wawrinka unter anderem jemanden rausgeschmissen hat und auch Kaspar Ruth besiegt hat und in der ersten Runde dann Lloyd Harris. Gut, der kam auf Protected Ranking rein und ist noch nicht wieder auf seinem alten Level. Aber Max Purcell spielt ein derart attraktives Surf and Volley Tennis. Dazu hat er auch noch seltsam lustig bunte Klamotten an. Dass dieser Vergleich, und der ist vielleicht blasphemisch, zu Patrick Rafter nicht allzu weit hergeholt ist.
Ach, spannend. Ich habe jetzt eher an, wie heißt Maxim Cressy oder so gedacht.
Er ist der solidere Maxim Cressy.
Ja. Oder der ein bisschen interessantere Adrian Mannarino, der nicht so viel Surf und Volley spielt, aber er auch eben dieses unorthodoxe Spiel hat, jetzt aber eher darauf setzt, dass der Gegner vielleicht nicht genug Schläge reinbekommt. Also von daher, er hat Anleihen, die man sehen kann von durchaus berühmteren Spielern, und ich bin gespannt, wie sehr er da eine Konstanz reinbekommt, also dass er jetzt zum Beispiel wirklich in der Lage wäre, in einem 50-Wochen-Jahr, wo irgendwie 25 bis 30 Turniere anstehen, sagen wir in 15 dieser 25 Turniere wirklich jeweils 2 bis 3 Matches zu gewinnen. Da weiß ich noch nicht, ob das realistisch ist.
Du wirst ihn auf Sandplatzturnieren quasi gar nicht sehen. Also davon gehe ich aus.
Das ist dann halt schon ein kleines Problem. Ja, aber Fähigkeiten, um sich da in den Top 50 zu halten, hat er auf jeden Fall. Die Frage ist, wie viel weiter nach oben kann das gehen? Aber muss es ja vielleicht auch gar nicht. Ich meine, wenn er jetzt zurückguckt, vom Wimbledon Doppeltitel hierhin, dann wird er wahrscheinlich schon äußerst zufrieden.
Also, Patrick Rafter war mein absoluter Lieblingsspieler nach Boris Beckers Rücktritt damals, und dass ich überhaupt einen Vergleich mit ihm in den Mund nehme, das ist schon eine Sache, aber der hat mir so viel Spaß gemacht in den letzten Wochen, Max Purcell, und ich finde, er hat letztes Jahr dann auch so extrem gute Challenger-Turniere noch, da hat er sich dann ja unter die Top 100 gespielt, und dass er dann jetzt dabei ist, das finde ich schon extrem stark, und er gibt diesem Sport und er gibt diesem Tennis natürlich dann auch nochmal einen Farbtupfer dadurch, dass er so spielt, und ich habe allerdings die Befürchtung, dass er den Fukuhila unironisch trägt.
Ja, natürlich. Also ich meine, du warst doch in Australien in den letzten 3 Jahren.
Sie tragen alle Fukuhila.
Ja. Ich finde das manchmal lustig. Ja. Ich finde das angebracht.
Angebracht, so sieht es nämlich aus. Haben wir noch einen Spieler vergessen, über den wir unbedingt sprechen müssen? Wir können sagen, André Rublev, 2. Runde gegen Ruusuvuori raus. Holger Rune, 2. Runde gegen McDonald raus, weil er dann aufgeben musste. Felix Auger-Aliassime müssen wir besprechen. Der hat in der 1. Runde gegen Matteo Berrettini in 3 Sätzen gewonnen, 4-6, 6-2, 6-3. War hinterher heilfroh, dass er endlich mal wieder ein Match gewonnen hat. Kriegt dann von Adrien Mannarino 4-6, 4-6. Auger-Aliassime nach wie vor in einer wirklich eklatanten Formkrise.
Ja, und erst verletzt gewesen, jetzt Formkrise. Bald sehr viel Punkte zu verteidigen. Also, könnte besser laufen, ne? Und ich hatte nachgeguckt im Race um die Nummer 50 oder so. Deutet natürlich wirklich auf das sehr schwache Jahr hin und ist wirklich eine veritable Krise, weil selbst wenn er ein gutes zweites Halbjahr hat, wird es nicht mehr sonderlich weit nach oben gehen. Also er wird jetzt nicht in den Top 10 am Ende des Jahres stehen, dann müsste er schon die US Open gewinnen. Und ich bin gespannt, wie er aus der, ist es ja dann fast schon eine Tennis-Existenzkrise, wie er aus der rauskommt und ob er gestärkt da rauskommt oder ob er eben keinen Schritt nach vorne machen kann, weil er hatte die Verletzung, aber es hat sich eben auch gezeigt, dass er am Ende doch ein bisschen zu eindimensional ist, um gegen die ganz Großen wirklich mitzuhalten oder eben die Upsets zu vermeiden. Und tja, ich hätte mehr erwartet, bin ich ganz ehrlich.
Ich auch.
Und bin gespannt, was jetzt passieren wird in den nächsten Monaten.
Dann lass uns Ehre wem Ehre gebührt am Ende noch über den alten Mann sprechen, über Gael Monfils. Der hat hier gegen Cameron Norrie in 3 Sätzen gewonnen, dann gegen Alex de Minaur in 2 Sätzen 7-5, 6-4 und hat dann gegen Novak Djokovic natürlich wie immer einen auf die Mütze bekommen, 3-6, 2-6. Aber Gael Monfils, im Herbst seiner Karriere genießt er das Tennisspielen und scheint wieder fit zu sein und kann solchen Leuten wie Cameron Norrie und Alex de Minaur gehörig auf den Geist gehen, sodass er sie am Ende besiegt. Und auch er ist ein Spieler, naja, der kriegt ein spätes Spiel auf dem Grandstand oder so und wird die Leute wieder unterhalten bis zum Ende. Und ja, so ein Typ wie Gael Monfils, den wollen wir natürlich alle sehen, gerade bei den US Open.
Ja, bei den French Open, nachdem er ja da in der 1. Runde gewonnen hatte, 2. nicht angetreten ist, sah es jetzt nicht unbedingt schon nach Rücktritt aus, aber nach wirklich Spätherbst der Karriere. Und dafür ist er überraschend gut im Moment in Form und vor allem überraschend fit. Und ich bin gespannt, wie lange er und Svitolina das in dieser Form durchziehen. Sie war jetzt ja in dieser Woche angeschlagen, aber soll bei den US Open antreten, während ich das jetzt bei ihm auch erwarten würde. Und dann bin ich mal gespannt, wie viel Grand Slam Turniere die beiden noch zusammen haben.
Er hat eine sehr, sehr schöne Pressekonferenz gegeben. Er hat dann sinngemäß so gesagt, ja, die Leute sehen natürlich, wenn ich hier auf dem Platz mein Spökes mache und meine tollen Matches abliefere und dann habe ich ja auch Spaß und so weiter. Aber die Leute sehen nicht, dass ich am Dienstagmorgen um 7 Uhr schon eine Stunde gelaufen bin, dass ich von 8 bis 10 mein Krafttraining gemacht habe, von 11 bis 13 auf dem Court gewesen bin, 14 Uhr dann die Reha gemacht habe, 15 bis 17, das sehen die Leute nicht. Und dass diese Weltspitze, dass die nicht da oben ist, weil sie deutlich besser sind oder weil sie andere Schläge haben, sondern weil sie einfach Disziplin haben und disziplinierter sind. Und diese Pressekonferenz fand ich bemerkenswert. Auch das war ja so ein bisschen, so ein bisschen der alte Mann guckt auf seine Karriere zurück, aber dem konnte man sehr, sehr gut zuhören.
Ja, hat Venus Williams doch unter der Woche auch gehabt. Ja. Ne? Irgendwie so eine Disziplingeschichte. Genau. Und die wird's wissen.
Ja, die wird's auf jeden Fall wissen.
Die wird sehr viel Disziplin in ihr Leben gesteckt haben.
Ja. Also, Gael Monfils, auf den können wir uns auf jeden Fall nächste Woche freuen. Er wird natürlich, oder er bekommt die Wildcard von den US Open. Und als ihm gesagt wurde, du bist jetzt wieder unter den Top 200 der Weltrangliste, hat er auch nur so gelächelt. Naja. Das sind nicht die Ansprüche, die Gael Monfils hat, unter den Top 200 der Weltrangliste zu sein. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Lass uns gerade noch aufs Doppel gucken. Das Doppel können wir auch nochmal gerade ansprechen. Entschuldigung. Das haben nämlich Maximo Gonzalez und Andres Molteni gewonnen. Im Match-Tiebreak gegen Jamie Murray und Michael Venus. Sie sind das allererste rein argentinische Doppel, was ein Masters 1000 Turnier gewonnen hat. Und dann habe ich nochmal nach Doppeln aus Argentinien, nach rein argentinischen Doppeln geguckt. Und da sind mir Javier Frana und Christian Minucci aus den Ende der 80ern eingefallen. Aber da gab es noch keine Masters 1000 Turniere.
Ja, und es war ja im Halbfinale hier auch durchaus knapp 15-13 im Match-Tiebreak gegen Dudik und Krajicek, ja, die ja auch durchaus erfolgreich gewesen sind in den letzten Wochen. Das ist schon beeindruckend. Auch das Finale war am Ende eine knappe Kiste. Mal schauen, ob die jetzt eine Lücke ausnutzen konnten, die im Moment so ein bisschen da ist im Herrendoppel, oder ob die es jetzt wirklich schaffen können, da oben anzuschließen. Aber erstmal ist es ja ein schöner Erfolg.
Maximo Gonzalez ist übrigens 40 Jahre alt, sieht allerdings auch aus wie ein 55-jähriger Tennistrainer von Mallorca oder so. Das ist sehr, sehr lustig. Der sieht älter aus, als er ist, und er ist schon 40 Jahre alt. Und wir werden sehen nächste Woche dann bei den US Open. Und ja, nächste Woche geht es los. Am Dienstag geht es los mit der Qualifikation. Ich gehöre zu den Kommentatoren, die auch schon die Qualifikation mitkommentieren dürfen. Also ab Dienstag. Ich freue mich, wenn ihr da auch schon mal einschaltet. Sportdeutschland TV, die Qualifikation ist kostenlos. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und auf Instagram. Und wenn euch das so gut gefällt, was wir hier machen, dass ihr uns vielleicht auch finanziell unterstützen wollt, dann freuen wir uns über finanzielle Unterstützung. In den Shownotes gibt es den Link zu allen Plattformen, zu Steady und zu PayPal und natürlich dann auch zu Instagram, Twitter und zu Spotify und iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Freitag gibt's die Vorschau auf die US Open. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution. Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.